Doku Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke. Oktober 1982, Türkei. Applaus dröhnt durch den Saal, Jubelrufe. Die junge Frau grinst stolz, dann verbeugt sie sich vor ihrem Publikum. Was für ein Abend. Sie geht hinter die Bühne, packt ihre Sachen zusammen und macht sich auf den Weg. Sie verlässt das Gebäude, begibt sich Richtung Taxi. Doch von einer Sekunde auf die andere verändert sich alles. Ein heftiger Schmerz durchfährt sie, ein Brennen auf ihrer Haut im Gesicht. Sie bricht zusammen. Ein Schrei durchdrängt die Nacht. Bringt sie zum Wasser! Den Ruf hört sie noch, doch dann wird ihre Welt dunkel. Säureattacke auf Sängerinbergen titelt die Lokalpresse. Und einige fragen, was hat ihr Ehemann damit zu tun? Doch dieser brutale Anschlag ist nicht der Anfang und auch nicht das Ende von Bergen und einem Schicksal voller Leid.
Hallo alle zusammen hier bei Soko Schlager. Heute sind wir thematisch in der Türkei.
Yes, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht um den Fall der Sängerin Bergen, die in der Türkei als Königin des Arabesk gefeiert wurde. Sie hat mehr als 100 Lieder veröffentlicht und diverse Auszeichnungen bekommen. Doch sie wurde, das muss man wirklich so sagen, Bettina, nicht nur durch ihre Musik bekannt und auch nicht nur durch ihre Musik zu einer Ikone, sondern eben auch durch ihr tragisches Schicksal, über das wir heute beide reden werden.
Ja, und vielleicht noch kurz zur Einordnung für unsere Hörer. Arabesk hatte in der Türkei eine ähnliche emotionale Funktion wie Schlager in Deutschland.
Ja, kann man so sagen. Also es ging um Herzschmerz, Sehnsucht und große Gefühle. Also ja, der Unterschied ist nur, Arabesk war ein bisschen mehr politischer. Also während es beim Schlager ja eher um, ich würde fast sagen, auch ein bisschen eine Form von Eskapismus geht, um Unterhaltung ja auch, ging es beim Arabesk doch schon auch um politische Themen, also um Spannungen, Migration, Armut, weil das Land eben auch damals im Umbruch war.
Der klassische deutsche Schlager handelt jetzt in der Regel nicht von politischen Themen und die deutschen Schlagerstars äußern sich ja auch sehr ungern zu politischen Lagen. Aber ja, diese großen Gefühle spielen natürlich auch im deutschen Schlager eine Rolle. Du hast gerade schon ein bisschen angeteased und gesagt, das Attentat ist nicht der Anfang und auch nicht das Ende dieser Geschichte.
Absolut. Und dahinter kommt ein ganz großes Leider mit einem Ausrufungszeichen. Aber das wirst du und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch verstehen. Und ich kann sagen, dass das, glaube ich, eine Folge wird, die viele Menschen sehr berührt und auch wahrscheinlich mit viel Entsetzen zurücklassen wird. So ging es mir auf jeden Fall.
Ich bin schon sehr gespannt. Ich fürchte mich aber auch ein bisschen.
Kannst du auch. Es wird heute Herzschmerz.
Ah, okay. Ja, ich würde mal vorschlagen, dass wir von vorne beginnen. Klär uns mal auf.
Ich würde sagen, wir beginnen an dem Tag, an dem sich das Leben von Belgin, so hieß sie nämlich bürgerlich mit Vornamen, das erste Mal von Grund auf ändert. Ankara 1977. Belgin will ausgehen, in einen Nachtclub. Die öden Schichten bei der Post sind eigentlich eh nichts für sie. Klar, sie muss Geld verdienen, doch ihre wahre Leidenschaft ist die Musik. Nichts erfüllt sie mehr. Das war schon so, als sie noch ein kleines Mädchen war. Ein Instrument spielen, singen, dann fühlt sich ihre Welt schöner an. Es ist Abend, als Belgin und ihre Freundinnen den Club Feynman in Ankara betreten. Das Licht ist gedämmt, Live-Musik durchdringt den Raum. Belgin, geh doch auf die Bühne und sing, das kannst du doch so gut, schlagen ihre Freunde vor. Und genau das macht sie dann auch. Sie greift zum Mikrofon und beginnt zu singen. Dieser Moment verändert das Leben von Belgin wortwörtlich über Nacht. Denn der Clubbesitzer ist von dem Auftritt der jungen Dame mehr als begeistert und bietet ihr ein Engagement an. Ein Künstlername muss her und aus Belgin wird Bergen. Eine junge, talentierte Sängerin, die mit ihrer warmen und leidenschaftlichen Stimme das Publikum in Ankara begeistert. Und der nächste Auftrag lässt nicht lange auf sich warten. Ein Casino in Adana will Bergen für die Saison als Sängerin verpflichten. Sie verlässt Ankara und zieht knapp 500 Kilometer weiter Richtung Mittelmeer. Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, dem schwarzen Haar und ihrem jugendlichen Aussehen zieht sie Nacht für Nacht die bewundernden Blicke unzähliger Männer auf sich. Doch einer legt sich mehr ins Zeug als alle anderen. Jeden Tag bekommt Bergen Blumensträuße und einen Eimer voller Rosen zugeschickt, ohne Namen. Doch irgendwann macht der anonyme Verehrer sich bemerkbar. Gläser klirren, Orchestertöne, Zwischenrufe, Blumen am Bühnenrand. Und genau in dieser Welt begegnet sie ihm. Halis Serbest, ein Geschäftsmann aus der Region. Wohlhabend, so zumindest scheint es. Er umgarnt Bergen, führt sie zum Essen aus, lädt sie ein. Aus Bewunderung wird Nähe und eine Liebesbeziehung. Doch was wie ein Märchen beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum, aus dem Bergen nie wieder vollkommen erwachen wird.
Wow, super Cliffhanger. Ja. Vielen lieben Dank dafür, Janina.
Ich höre eine gewisse Ironie aus deiner Stimme.
Ein bisschen.
Ja, aber du, was soll ich machen? Soll ich alles auf einmal verraten?
Nein, das stimmt. Vor allem ist es uns ja auch immer wichtig, dass wir die Hintergründe, Biografien und auch die Entwicklungen erzählen, damit ihr einen möglichst tiefen Eindruck von dem Star eben bekommt und auch der ganzen Geschichte, die dahinter steckt. Bleiben wir einmal bei Belgien bzw. Bergen.
Ich würde sagen, lass uns sie ab jetzt Bergen nennen,
ja,
oder?
Ja, lass sie uns so nennen. Auf alle Fälle ist sie eine junge Frau, die durch einen spontanen Auftritt Ruhm erlangt hat.
Genau, also der Auftritt an sich, der war spontan. Freunde haben sie quasi wirklich überredet, auf die Bühne zu gehen. Dem Ganzen geht aber trotzdem eine lange musikalische Geschichte voraus. Denn Bergen war schon als kleines Kind super talentiert und das haben auch ihre Lehrer gemerkt und haben ihre Eltern dann überredet, dass sie unbedingt nach der Schule auf eine Musikschule, auf ein Konservatorium gehen soll. Ihre Eltern haben sich dann aber sehr früh getrennt, also ungefähr als sie 6 war. Ihre Mutter ist dann mit ihr alleine nach Ankara gezogen und ihre Mama hatte überhaupt nicht viel Geld. Also die musste wirklich jeden Cent irgendwie zusammenhalten, musste viel arbeiten, um überhaupt die beiden irgendwie durchzufüttern. Und dann hat sie sich auch bei diesem Konservatorium in Ankara beworben, wurde auch angenommen, erhielt Klavier- und Violoncello-Unterricht. Aber das Problem waren halt am Ende immer die Finanzen. Und dann musste Belgien oder Bergen das tatsächlich abbrechen. Also bevor sie das Konservatorium überhaupt abschließen konnte und hat dann angefangen, bei der Post zu arbeiten.
Das klingt nach keiner einfachen Kindheit und vor allem nach einer sehr, sehr schwierigen Situation für ihre Mutter auch. Also hört sich ja so an, dass ihre Mutter, obwohl sie so viel arbeiten musste, um überhaupt die Familie durchzukriegen, immer noch eine Schippe draufgelegt hat, um ihrer Tochter auch diese Gesangskarriere am Ende zu ermöglichen und Bergens Traum zu erfüllen, bis dann halt eben die finanziellen Mittel ausgegangen sind. Aber es freut mich schon und ich finde es jetzt umso schöner zu hören, dass es dann ja doch noch geklappt hat.
Ja, Bergen selbst hat mal in einem Interview später gesagt, eigentlich sollte mein Leben ein Beispiel für diejenigen sein, die auf die Bühne wollen. Ich hatte 2 Jahre am Konservatorium erfolgreich abgeschlossen, konnte aber aus finanziellen Gründen nicht weiter studieren. In meiner Verzweiflung verließ ich die Schule und begann als Beamtin bei der Post zu arbeiten. Aber wie gesagt, sie sagt ja selber, es sollte ein Beispiel sein, ne? Also dass man es halt doch schaffen kann, trotz aller Widrigkeiten.
Ja, und auch ein Beispiel dafür, die eigenen Träume nicht aufzugeben und auch weiter zu träumen und dafür auch zu arbeiten und dafür zu kämpfen auch. Wie erfolgreich war sie denn schon zu dem Zeitpunkt, als sie dann das Engagement in Adana angenommen hat?
Sie ist ja erst in Ankara aufgetreten, da hat quasi ihre Bühnenkarriere begonnen, dann ist sie nach Adana gegangen und sie war, ich würde sagen, eine lokale Berühmtheit. Also in Ankara kannte man sie, in Adana dann auch während dieser Saison, aber sie war kein nationaler Star. Also so war es wirklich noch nicht. Sie war da in dieser Stadt, in diesem Bereich bekannt. Man hat sie auch für ihre Stimme gefeiert, aber wie gesagt, kein Superstar.
Okay.
Also zu diesem Zeitpunkt, kleiner Spoiler.
Ich habe ja auch nach diesem Zeitpunkt gefragt. Ja. Ich bin vorhin über einen Begriff gestolpert. Du sagtest Gazino. Das ist wahrscheinlich nicht dasselbe wie ein Casino, weil ich auch weiß, dass du dich relativ selten versprichst. Also nicht dasselbe wie ein Casino, so wie wir es kennen, oder? Also jetzt ein klassisches Glücksspielhaus.
Nee, genau. Also das Wort stammt wohl von Casino, aber es hat im Türkischen eine andere Bedeutung. Das sind so Musiklokale gewesen mit Orchester, Dinner-Service und Bühnenprogramm. Und diese Casino-Kultur war in den 50er bis 80er Jahren da wirklich sehr ausgeprägt. Ich musste so ein bisschen ans Varieté denken, weißt du? Da sitzt man doch auch mit so Tischen, man wird bedient, man hat so ein Knöpfchen, wo man drücken kann und auf der Bühne wird einem irgendwie kommen Jongleure, Artisten, Sänger. Ja. Daran musste ich ein bisschen denken. Genau, so kann man sich das irgendwie vorstellen.
Okay, also eine Mischung aus Konzert, Dinnershow und Nachtclub.
Genau, die Gäste saßen halt so an Tischen, aßen, tranken, es spielte Live-Musik, oft auch mit Orchester. Und es gab unterschiedliche Künstler, die dann aufgetreten sind. Es gab dann aber immer einen Assolist, das war so der Hauptstar des Abends. Und was ich ganz spannend fand, dass die Atmosphäre da wohl sehr lebendig gewesen sein muss. Also das Publikum war wohl oft sehr laut und emotional und hat irgendwie so gerufen und teilweise auch Blumen geworfen. Ja, vielleicht hat es natürlich auch was mit der Kultur da zu tun. In der Türkei, wir Deutschen sind ja ein bisschen zurückhaltender, so würde ich sagen. Aber so kann man, glaube ich, die Atmosphäre ganz gut greifen.
Also ich glaube, ich würde mir so ein Casino auch gerne mal von innen anschauen.
Ja.
Also wenn ich mir das jetzt vorstellen müsste bildlich, würde ich so Rauch in der Luft sehen, Raki auf den Tischen, Männer in Anzügen, Frauen mit Dauerwelle und dann steht halt auf der Bühne Bergen. Und diese ganze Casino-Kultur, ist sie denn auch heute in der Türkei noch weit verbreitet?
Nicht so wirklich. Also es gibt noch vereinzelt Casino, aber das war eigentlich so ein Phänomen der damaligen Zeit und vor allen Dingen war auch die Arabesk-Musik immer das Herz eigentlich dieser Veranstaltung. Heute ist die Musik natürlich viel vielfältiger und weniger an irgendwelche Genres gebunden. Und im Laufe der Zeit sind einfach viele von diesen Casinos verschwunden und wurden dann halt durch Discos, Clubs, Konzerte etc. abgelöst. Und dieser Begriff Casino wird wohl in der Türkei, so wie ich es verstanden habe, heute auch eher so ein bisschen nostalgisch benutzt. Also, weißt du, wenn man über diese damalige Zeit spricht, fast wie so ein Sehnsuchtswort irgendwie.
Oder auch ein Sehnsuchtsort.
Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du kannst dir das gut vorstellen. Ich würde mir wünschen, dass es sowas ein bisschen mehr so auch hier gibt. Ich kann mir das super vorstellen, wenn du mehr Nähe zu den Künstlern hast und nicht irgendwie so jemanden hast, der ganz oben auf dem Podest steht und die anderen, da stehen 1000 Leute irgendwie in der Menge. Und du hast natürlich auch selber noch irgendwie, wenn du dabei trinken und essen kannst, ich könnte mir das gut vorstellen. Vielleicht sollten wir mal ein Casino hier eröffnen, Bettina. Ja.
Nach Soko Schlager.
Ja.
Live-Podcast im Casino.
Ich finde das eine gute Idee.
Ja, ich finde auch, dass das eine gute Idee ist. Und lass uns mal kurz zurückgehen zum Fall. In Adana, in so einem Casino, hat Bergen dann Halis Serbest kennengelernt.
Genau, weil diese Casinos, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, das waren so Treffpunkte der städtischen Mittel- und Oberschicht. Dort haben sich halt Geschäftsleute getroffen, Politiker, Künstler. Für die Künstler war das auch oft ein Sprungbrett, wenn man da aufgetreten ist. Aber wie gesagt, es waren halt auch viele, es wurde halt benutzt, um zu networken zwischen Geschäftsmännern, Politikern etc.
Also ich stelle mir das ein bisschen so vor wie ein Ort, an dem Macht, Geld und auch Ego ziemlich dicht beieinander sitzen.
Genau, und Halis war halt dort regelmäßig zu Gast und war dann sehr fasziniert von ihr und hat dann einen Blumenhändler damit beauftragt, ihr immer jeden Tag diese Sträuße und so zukommen zu lassen. Er war dann auch eine Zeit lang geschäftlich irgendwie gar nicht da und in Istanbul. Und auch wenn er nicht da war, hat sie immer diese Blumen gekriegt.
Also hört sich schon ein bisschen nach einem Hardcore-Fan an, der sich das auch ganz schön was kosten lässt.
Ja, kann man so sagen.
Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass diese Atmosphäre in diesem Casino, so wie du das jetzt auch beschrieben hattest, Es klingt für mich nicht so, als hätten sich da nur die, sagen wir mal, feinsten Menschen der Gesellschaft getroffen. Also was ich damit meine, solche Orte sind ja auch oft Treffpunkte für Personen aus bestimmten Milieus, so ein bisschen zwischen legaler Gesellschaft und aber auch organisierter Kriminalität.
Ja, war mit Sicherheit auch so. Wenn wir jetzt auf Halis gucken, ist es auch ganz interessant, weil über seine genaue berufliche Tätigkeit gibt es ganz viele widersprüchliche Angaben. Also in vielen Medien wird er oft als Geschäftsmann bezeichnet, mit beruflichen Kontakten im lokalen Nachtleben, also jemand, der in Adana einfach auch wirklich gut vernetzt war. Er selbst hat dann viele Jahre später in einem Interview mal gesagt, dass er politisch aktiv war zu der Zeit. Also er war wohl auch im Stadtrat und hat über seine wirtschaftliche Lage gesagt, ja, die sei damals sehr gut gewesen. So.
Also er stellt sich selbst schon eher als jemand dar, der auch sehr auf der Erfolgswelle schwimmt.
Also wie gesagt, es gibt wenig Informationen wirklich zu seiner beruflichen Tätigkeit. Und dieses Interview, dass er sagt, er war da im Stadtrat und war politisch aktiv, zeigt natürlich aber auch, dass er wahrscheinlich wirklich sehr gut vernetzt war, gerade also in der Region.
Zum jetzigen Zeitpunkt wirkt Bergens Leben ja erstmal wie ein wahr gewordener Traum. Also sie darf Musik machen, endlich wieder, muss nicht mehr bei der Post arbeiten, verdient ihr eigenes Geld und sie ist in einen erfolgreichen Geschäftsmann verliebt.
Ja, nur dass diese schöne Geschichte ganz schnell eine wirklich dramatische Wendung nimmt. Bergen und Halis verloben sich. Kurz darauf heiraten sie. Und damit beginnt das Grauen. Halis will nicht, dass Bergen weiter auf der Bühne steht. So berichtet er es auch in späteren Interviews. Ich hatte von Anfang an gesagt, wenn du es aufgibst, bleibst du mit mir zusammen. Du kannst nicht unter meinem Ehenamen stehen und gleichzeitig auftreten. Es heißt, die Bühne oder die Ehe. Doch es bleibt nicht bei verbalen Drohungen. Immer wieder soll Halis gewalttätig gegenüber Bergen sein. In einem Interview spricht ihre Mutter sogar davon, dass er sie betäubt und entführt haben soll. Des Öfteren, so berichten es diverse Quellen, soll Bergen versucht haben, von ihrem brutalen Ehemann zu flüchten. Sie zieht sich zurück von der Musik und von ihrer Familie. Für einige wirkt es wie eine Isolation. Nichts, was Bergen freiwillig tut. Irgendwann schafft sie es, sich aus seinen Fängen zu befreien. Sie flieht. Eines Tages kam ich nach Hause. Ich kam nach Hause und es war niemand mehr da. Leer, so beschreibt es Halis später. Bergen geht zurück nach Ankara und will dort einen Neuanfang starten. Sie möchte wieder auf die Bühne, singen, unabhängig sein. Das, was geschehen ist, hinter sich lassen. Doch das klappt nicht ganz. In Ankara tritt sie zwar wieder auf, wird für ihre Stimme gefeiert, geht ihrer Leidenschaft nach, doch dann tritt Halis wieder in ihr Leben. Er bittet um Verzeihung und sie gibt nach. Zum Schock ihrer Freunde und Familie heiraten Bergen und Halis Anfang 82 noch einmal und besiegeln ihre Versöhnung vor Zeugen und dieses Mal auch vor dem Gesetz.
Ah, ja, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich darauf reagieren soll. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Fehler war, dass sie sich nochmal auf ihn eingelassen hat. Und das klingt auch so, als hätte sie das einfach getan, weil sie sich nicht komplett von ihm lösen konnte. Also wenn er sie wieder so in seinen Bann zieht und sie ihn also nach diesen ganzen Misshandlungen sogar erneut heiratet, ich finde das sehr traurig, weil es gerade so klang in deiner Erzählung, als hätte sie einfach den Absprung geschafft und damit auch den Sprung in ein neues, selbstbestimmtes Leben ohne Halis und auch voller Musik, die sie so liebte. Was weiß man denn über die Angriffe auf sie? Was hat er ihr denn angetan?
Also viele Details gibt es dazu nicht. Es gibt Interviews, in denen sie gesagt hat, er hat sie zu Hause eingesperrt und er war ihr gegenüber gewalttätig. Ihre Mutter hat mal gesagt, dass er sie betäubt hätte und entführt. Und er hat das immer abgestritten. Aber das, was die Familie und auch sie selber sagt, spricht da schon eine eindeutige Sprache. Und das Muster war relativ eindeutig. Also Kontrolle im Sinne von, du gehörst mir, du gehst nicht auf die Bühne. Das hat er im Übrigen auch immer gesagt. Also das hat er auch immer in der Öffentlichkeit gesagt. Ich wollte nicht, dass sie auf die Bühne geht. Das passt nicht zu mir, das passt nicht zu meiner Familie. Für mich war immer klar, entweder die Bühne oder ich.
Hätte er sich das vielleicht mal eher überlegen können? Also er hat sich ja in sie verliebt als die Frau, die auf der Bühne stand, ja, und die diese Leidenschaft für diese Musik aufgebracht hat. Und dann zu sagen, naja, ich möchte nicht mehr, dass diese Frau weiter auf der Bühne steht, finde ich ganz, ganz schwierig, weil er ja die Grundvoraussetzungen einfach gekannt hat.
Absolut. Er behauptet, wie gesagt, ich sage wirklich bewusst behauptet, weil ich glaube, alle werden nach dieser Folge verstehen, warum man dem auch nicht so viel Glauben schenken darf, was er sagt. Er behauptete später immer, er hätte ihr sehr wohl die Wahl gelassen und hat ihr gesagt, überleg dir sehr gut, ob du mich heiraten willst, weil wenn du mich heiratest, kommt es nicht in Frage, dass du auf der Bühne stehst. Und sie hat wohl zugestimmt und hat gesagt, ich will dich aber heiraten und deswegen ist es für mich okay, wenn ich meine Karriere aufgebe. Also er hat es so dargestellt, als hätte sie dem zugestimmt und hätte es sich dann aber anders überlegt und hätte nicht von der Bühne loslassen können. Du, selbst wenn es so war, muss man sagen, 0,0 rechtfertigt irgendwas von dem, was er getan hat und was er noch tun wird, dieses Verhalten.
Ja, auf keinen Fall. Du hast vorhin, da habe ich dich dann unterbrochen, du wolltest über ein Muster sprechen.
Genau, also Muster, Kontrolle, Isolation, also Abgrenzung. Sie hatte auch sehr wenig Kontakt mit der Familie in der Zeit. Sie ist halt auch nicht mehr auf die Bühne gegangen eine ganze Zeit. Und natürlich auch Druck. Also er hat sie auch bedroht, ne, dass er ihr Schlimmeres antut.
Das ist ja auch genau diese Spirale, die man ja in solchen ungesunden und gewalttätigen Beziehungen auch häufiger erlebt. Also erst steht da die Liebe, alles ist toll, dann vermengt sich das so ein bisschen mit Besitzanspruch und am Ende Kontrolle und Druck. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, war diese zweite Hochzeit nur symbolisch? Also war das eine Erneuerung des Ehegelübdes oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee. Das war tatsächlich die richtige Hochzeit, weil das ist ja jetzt der nächste Knaller. Bergen hat wohl herausgefunden, so hat sie es zumindest später berichtet und so berichten es auch einige ihrer Familienmitglieder, dass die erste Ehe gar nicht echt war oder sagen wir mal nicht rechtskräftig wohl, weil er zu diesem Zeitpunkt, als er ihr das erste Eheversprechen gegeben hat, angeblich schon verheiratet war mit einer anderen Frau und mit der auch Kinder hatte. Und das wohl war wohl auch ein Mitgrund, warum sie dann endgültig gesagt hat, ich trenne mich jetzt und ich hau ab.
Wahnsinn. Also er hat sie misshandelt, er war untreu und in der Zwischenzeit hat er sich dann aber von seiner ersten Frau scheiden lassen.
Oder? Ja, genau, so soll es gewesen sein. Also die zweite Ehe war dann quasi seine einzige Ehe, sagen wir mal so.
Und er hat dann auch noch versucht, ihr zu verbieten, arbeiten zu gehen, also beziehungsweise weiter auf der Bühne zu stehen. Gibt es irgendwas, was er nicht gemacht hat, was schlecht ist?
Ja, ich glaube, an der Stelle muss man natürlich trotzdem noch einmal auf das Land und die damaligen Verhältnisse gucken, weil es wirklich so war, so traurig es auch ist, dass in der Türkei damals die Männer tatsächlich die Möglichkeit hatten, das auch durchzusetzen. Also es gab im Zivilrecht eine Vorschrift, die die Berufsausübung verheirateter Frauen an die Zustimmung des Ehemanns knüpfen konnte. So, also Männer hatten rein rechtlich in einer gewissen Art und Weise die Möglichkeit zu versuchen, den Frauen das Arbeiten zu verbieten. Das hat sich dann zum Glück geändert irgendwann, aber damals war das noch so. Und ich glaube, dass Bergen da auch tatsächlich kein Einzelfall ist.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich muss jetzt hier nicht betonen, was ich von dieser Vorschrift halte. Tatsächlich musste ich jetzt schon häufiger auch an unsere Folge zu Spade Cooley denken. Auch hier hat es ja seine Frau Ella May nicht geschafft, sich von ihrem Mann zu trennen, obwohl er sie ja so heftig misshandelt hat.
Mhm. Ja, die Parallele kam ja auch, wo du gerade Spade Cooley sagst, alle die Folge noch nicht gehört haben, hört doch da gerne mal rein. Auch ein ganz furchtbares Schicksal. Folge 1 von Staffel 2. Aber Bettina, ja, du, mir ging mir ähnlich. Also ich habe diese Parallelen auch erkannt, aber ich kann auch sagen, Bergen ist ein anderer Charakter als Ella May und geht auch wirklich anders mit der Situation um. Sie steht dann irgendwann für sich ein, doch diese Stärke macht Harleys zu ihrem größten Feind. Die Versöhnung zwischen Bergen und Harleys hält nicht lange an. Kurz nach der zweiten Eheschließung beginnen die Probleme zwischen den beiden erneut. Die Geschichte wiederholt sich. Und Bergen beschließt, ein weiteres Mal zu gehen. Statt sich von ihrem Ehemann vorschreiben zu lassen, wie sie ihr Leben leben soll, nimmt sie es selbst in die Hand. Sie bekommt immer mehr Aufträge, singt endlich wieder vor Publikum. Ihre Mutter Sabahat unterstützt sie, wo sie nur kann. Sie begleitet Bergen zu ihren Auftritten, ist ständig präsent. So auch im Oktober 1982. Applaus dröhnt durch den Saal im New York Nightclub in Izmir. Jubelrufe ertönen. Bergen steht auf der Bühne und lässt sich von den Zuschauern feiern. Sie grinst stolz, verbeugt sich. Dann verschwindet sie in der Garderobe. Ihre Mama wartet schon auf sie. Sie packen Bergens Sachen zusammen und machen sich auf den Weg nach draußen. Nicht ahnend, dass Bergens Leben nach diesem Abend nie wieder so sein wird wie zuvor. Ohne Vorwarnung steht plötzlich eine Person vor Bergen und schüttet der Sängerin Säure ins Gesicht. Flüssigkeit trifft ihre Augen, ihre Wangen, andere Hautstellen. Bergen bricht zusammen, nimmt nichts mehr richtig wahr. Ein Schrei ertönt. Bringt sie zum Wasser! Sie hört den Ruf, doch ihre Welt ist längst dunkel. Sie kann nichts sehen, ihre Augen nicht öffnen. Panik bricht aus. Das Wasser ist abgestellt. Es floss nur dünn wie ein Faden, so beschreibt sie es später. Hilfe kommt, Menschen reißen ihr die Kleider vom Leib, wickeln sie ein. Dann wird sie in eine Klinik gebracht. Und hier entscheidet sich, wie viel von ihrem Gesicht überhaupt noch gerettet werden kann. Wochenlang ist Bergen im Krankenhaus. Mehrfach wird sie operiert. Die Ärzte versuchen alles, um ihre Augen und die verätzten Körperstellen zu retten. Sie tragen ihr die verbrannte Haut schichtweise ab, rekonstruieren ihre zerstörten Nasenflügel mit Knorpel. Haut wird von ihrer Hüfte ins Gesicht transplantiert. Doch Bergens rechtes Auge ist komplett zerstört. Noch nicht einmal ihre Lider schließen sich noch. Also formt der leitende Chirurg eine Augenhöhle für eine spätere Prothese. Wochen vergehen, dann Monate. Irgendwann erholt sich ihr linkes Auge und Bergen gewinnt auf dieser Seite ein Teil ihres Augenlichtes zurück. Ein wahrer Lichtblick in den bisher dunkelsten Stunden ihres jungen Lebens.
Oh Gott, das ist wirklich richtig krass. Also es tut schon beim Zuhören weh, tatsächlich. Und ich glaube, dass man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, wie schlimm diese Momente einfach für diese junge Frau gewesen sein müssen. Also sie spürt...
Die war Anfang 20, ne?
Ja.
Also 59 geboren.
Ja. Ja, also sie muss ja gespürt haben, dass sie von irgendwas getroffen wird und dann wird plötzlich alles um sie herum dunkel. Und wenn man sich vorstellt, man sieht selbst nichts mehr, um einen herum schreien irgendwie Menschen, packen ein, wollen ja nur helfen, aber man selbst sieht halt nichts, weiß nicht irgendwie, wie einem geschieht. Das ist eine ganz, ganz schreckliche Horrorvorstellung, dass man auf einmal wirklich von einem Moment auf den anderen sein Augenlicht verliert. Und ja, das muss ja auch höllisch wehgetan haben, das kommt ja auch noch obendrauf. Echt schlimm. Weiß man, was das für eine Säure ist, die sie da getroffen hat?
Ja, das kann man nicht ganz gesichert sagen. Also in vielen türkischen Medien wird immer von Kesap gesprochen. Was man, wenn man das auf Deutsch übersetzt, dann ist das Salpetersäure. Aber in der Türkei wird dieser Begriff Kesap auch oft für ätzende Säure im Allgemeinen benutzt. Aber Salpetersäure zum Beispiel ist ja eine extrem aggressive Säure, ne? Die Haut verbrennt das Gewebe innerhalb von wenigen Sekunden. Also total gefährlich, weil das halt auch so schnell wirkt. Und ich glaube, egal welche Säure es ist, es jetzt am Ende wirklich in dem Fall war, man hat ja gesehen, was das innerhalb von Sekunden angestellt hat. Also sie hat ihr Augenlicht verloren auf beiden Seiten am Anfang. Sie hat ihr rechtes Auge komplett verloren. Sie hatte nur Glück, dass das am linken Auge irgendwann zurückgekommen ist. Und hatte natürlich auch super viele Narben, ne? Also überall da, wo die Haut getroffen wurde. Und ich habe es ja gerade schon erzählt, die Nasenflügel, die rekonstruiert werden mussten. Sie hat da auch wirklich Glück gehabt, was die ärztliche Behandlung angeht, weil sich da wirklich ein sehr erfahrener Chirurg dann drum gekümmert hat. Wer weiß, was da sonst noch gekommen wäre.
Ja, und was man auch nicht vergessen darf, sowas kann auch ganz schnell einfach auch tödlich enden, ja. Also besonders bei hoher Konzentration oder einer großen Menge hängt natürlich stark von der betroffenen Körperfläche und auch der Schnelle der medizinischen Behandlung ab. Aber ich meine, im schlimmsten Fall kann es auch dazu Organversagen oder schweren Infektionen kommen. So, also man kann ja wirklich einfach glücklich sein, dass sie diesen Anschlag überlebt hat.
Ja, ja. Ja. Und was ich auch finde, bei Säureangriffen gab es tatsächlich vor einiger Zeit mal einen Fall auch hier in Deutschland.
In NRW.
Ja, und in Rosenheim zum Beispiel auch. Da hat ein Mann seinem Nebenbuhler, nennen wir das mal so, auch Säure ins Gesicht gekippt. Der hätte das auch fast nicht überlebt. Und was ich so perfide daran finde, ist ja, zum einen natürlich diese dauerhaften Verletzungen, die dadurch hervorgerufen werden, aber dass natürlich auch die Opfer halt meist entstellt sind und diese lebenslangen Narben mit sich tragen. Ich könnte mir vorstellen, so psycho, dass das jetzt von mir vielleicht auch klingen mag, dass das bei einigen Tätern auch so ist, dass die das genau deshalb machen. Also dass sie so irgendwie die Identität des Menschen zerstören wollen.
Ja, oder der Täter wollte einfach auch nicht, dass ja sie halt auf der Bühne weiterhin so schön anzuschauen ist.
Oder begehrenswert ist
oder
für andere Männer.
Oder genauso begehrenswert ist. Ja, also wahnsinnig grausam ist das einfach alles. Klar, Zerstörung der Identität. Ich denke auch, dass das ein Thema ist. Wenn ich jetzt aber einmal darüber nachdenke, wer eigentlich ein Motiv gehabt hätte, ihr sowas Schlimmes anzutun und wer auch vielleicht dazu in der Lage gewesen wäre, da komme ich irgendwie immer bei ihrem Ehemann raus. Einfach natürlich aufgrund der Tatsache, weil er ihr gegenüber schon häufiger gewalttätig geworden ist und sie ihn ja verlassen hatte zum zweiten Mal. Und ganz am Anfang der Folge hattest du auch schon erwähnt, dass die Medien viel über diesen Fall, über diesen Säureanschlag berichtet haben und einen Mann, also ihren Mann, hast du ja schon so konkret geäußert, in Verdacht hatten.
Ja, also man hat von Beginn an vermutet, dass er mit diesem Attentat was zu tun hat, war aber gar nicht so einfach, ihn zu bekommen, weil Halis war tatsächlich für eine Zeit, sagen wir mal, auf der Flucht. So.
Das ist ja auch gar nicht verdächtig, wenn man nach so einer Tat erstmal untertaucht.
Mhm. Mhm. Wurde dann aber zum Glück tatsächlich festgenommen und auch verurteilt von einem Gericht wegen Anstiftung. Und dann muss er ins Gefängnis. Also er selber war nicht derjenige, der ihr die Säure ins Gesicht gekippt hat. Das war.
Aber er hat es beauftragt, oder?
Genau, ja.
Okay.
Und er hat irgendwann mal dazu gesagt, wo ich auch wirklich sprachlos war, auf das Attentat angesprochen, dass er das so eigentlich gar nicht vorhatte, so nach dem Motto, eigentlich hat er ihr den Tod gewünscht.
Wie man einem anderen Menschen so viel Leid zufügen kann, das ist echt unfassbar.
Ja, und auch die Mutter, ne? Also stell dir mal vor, du stehst neben deiner Tochter und jemand schüttet ihr Säure übers Gesicht, und du kannst in dem Moment erstmal gar nichts tun. Du kannst sie nicht schützen. Du kannst ihr die Schmerzen nicht nehmen.
Bist halt völlig hilflos in so einer Situation.
Ja.
Ja.
Und sie wusste ja auch gar nicht, ob ihre Tochter das überlebt.
Ja, stimmt. Hat denn die Mutter den Anschlag körperlich, also unversehrt überstanden oder wurde die auch von der Säure getroffen?
Die wurde auch von der Säure getroffen. Die musste auch medizinisch versorgt werden. Allerdings waren die Verletzungen bei Weitem nicht so schlimm wie die ihrer Tochter.
Ich stelle mir gerade vor, wie viel Angst ihre Mutter auch nach diesem Anschlag gehabt haben muss, also um ihre Tochter. Ne? Also vor allem in dieser Zeitspanne, in der der Ehemann untergetaucht war, keiner wusste, wo er ist. Also man weiß ja auch nicht, ob er nochmal zuschlägt. Und jetzt hattest du ja schon gesagt, was er ein paar Jahre später gesagt hat. Also man weiß ja jetzt natürlich nicht, ob er das wirklich so gemeint hat, ob er wirklich das Ziel hatte, sie zu töten oder ob er sie nur verletzen wollte, so oder so. Er war untergetaucht, er war auf freiem Fuß und er hätte ja einfach jederzeit wieder zuschlagen können.
Ja, genau. Also bis zu seiner Inhaftierung auf jeden Fall. Und jetzt halte ich fest, Bergen hat in einem Interview nach dem Anschlag mal erzählt, dass Hallis sie im Krankenhaus angerufen hat und behauptet hat, er hat damit nichts zu tun damals. Also ich zitiere mal aus ihrem Interview. Sie sagte, er rief ständig im Krankenhaus an. Anfangs nahm ich nicht ab, aber später sprach ich ein- oder zweimal mit ihm. Ich sagte, beide meine Augen sind blind geworden. Warum hast du mir das angetan? Weinend sagte er, er sei es nicht gewesen, aber ich wusste, dass er es war.
Super, was für ein Psycho.
Ja.
Also, ich meine, das ist ja wirklich unglaublich, sie dann im Krankenhaus, wenn sie in so einer Situation ist, noch anzurufen und dass er dann irgendwie weint und behauptet, er sei es nicht gewesen, als sei er jetzt hier das Opfer. Also, da habe ich wirklich keinerlei Verständnis für.
Nee.
Also da kommt ja noch mal eine viel größere psychische Belastung noch durch diese Anrufe mit rein, ja. Also.
Ja, dass sie überhaupt noch mit ihm redet.
Ja, oder ihm überhaupt die Chance gegeben hat, sich zu erklären. Also ich meine, er zerstört ihr Gesicht, ihr Augenlicht und trotzdem bleibt er in ihrem Leben, beziehungsweise sie lässt zu, dass er weiter Teil dieses Lebens ist.
Ja, und da sind wir wieder an so einem Punkt, ne, wie komplex Gewaltbeziehungen irgendwie sind. Und auch wieder bei dem, was wir auch schon bei Spade Cooley hatten, wenn es um das Thema häusliche Gewalt geht und bestimmte Abhängigkeiten. Also Bergen war zwar nicht finanziell von ihm abhängig, aber ich hatte nach meinen Recherchen irgendwie den Eindruck, dass es da eine Form von psychischer oder emotionaler Abhängigkeit gab. Und warum ich das denke, das wirst du bestimmt auch im Laufe der Folge noch besser verstehen.
Mhm. Für mich stellt sich jetzt vor allem die Frage, wie sie nach so einem Anschlag weitergelebt hat. Also hat sie sich noch getraut, auf die Bühne zu gehen? War sie ängstlich? Wie hat sie all das überwunden, beziehungsweise hat sie es überhaupt überwunden?
Also ich würde sagen, Bergen hat ihren Schmerz und ihre Erfahrungen, so schlimm sie auch waren, als künstlerische Quelle und als Antrieb benutzt. Nicht sofort, aber auf jeden Fall nach einiger Zeit. Wer würde eine Frau mit einem entfernten Auge und verbrannten Gesicht wieder auf die Bühne stellen? Wer würde ihr ins Gesicht sehen, ihre Hand halten? Monatelang dauert ihre Behandlung. Ihre Familie kümmert sich um sie. Ihre Freunde sind da. Lassen sie sie nicht alleine. Und ein Mann glaubt ganz fest daran, dass sie wieder singen soll. Cengiz Özçeker. Während ihrer Behandlung in Ankara bringt er sie mit dem Produzenten Polat Tezel zusammen. Und er ermutigt sie, wieder auf der Bühne zu stehen, sich dem Publikum zu zeigen. Später erinnert sich Bergen an diese Zeit. Ich ging zurück nach Izmir. Die Verbände wurden weiter gewechselt. Eines Tages besuchte mich der Besitzer des Clubs, in dem ich früher gearbeitet hatte, und brachte mich ins Nachtlokal, damit sich meine Moral hebt. Auch der Sohn von Cengiz spricht Jahre später über diese schwierige Phase. Bergen hatte weder die Kraft, noch das Aussehen, noch den Glauben, wieder aufzutreten. Mein Vater bereitete sie wie ein Therapeut auf die Bühne vor. Sie trank viel, war schwierig in der Zusammenarbeit, launisch. Nach dem Säureanschlag war ihre Psyche zerstört. Doch Cengiz schafft es und Bergen singt wieder vor Publikum. Und nicht nur das. Auch ein Album hat sie mittlerweile produziert. Doch trotz des Zuspruchs ist nichts mehr, wie es früher einmal war. Bergen hat sich gewandelt, innerlich und äußerlich. Ich kann sagen, es war ein wunderbares Gefühl, aber ich habe immer auch diese Bitterkeit gespürt. Am Anfang machte es mich sehr wütend, dass die Menschen mich mitleidig ansahen. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an diese Blicke, sagt Bergen später über diese Zeit. Die Narben im Inneren versucht sie, in der Musik zu verarbeiten. Die sichtbaren Narben versucht sie, zu verstecken. Sie frisiert ihre Haare so, dass Strähnen ihr kaputtes Auge verdecken. 1985 ruft sie der Inhaber eines bekannten Plattenlabels an und bittet sie, nach Istanbul zu kommen. Jetzt wird es ernst. Yashar Plak ist eine bekannte Firma, die bereits große Künstler unter Vertrag hat. Bergen unterschreibt. Etwa zeitgleich kommt ein Angebot aus einem bekannten Casino aus Istanbul hereingeflattert. Istanbul ist eine andere Welt. Aber Bergen hat keine Scheu. Wovor kann sie noch Angst haben? Außerdem hat sie eh nichts zu verlieren. Und sie sagt zu. In den Zeitungsanzeigen wird sie als Ereignis des Jahres angekündigt. Und so steht sie in Istanbul zum ersten Mal als Hauptakt auf der Bühne. Die ganze Istanbuler High Society ging damals zu Bergen. Das Interesse war enorm. Viele gingen aus Neugier. Aber sobald sie ihre Stimme hörten, wurden sie zu Fans, erzählt ihr Friseur Ali Yatkin später. Und so beginnt Bergens Heldenreise. Ihre Stimme ist noch die alte, der Rest nicht. Bergen hat ihre dunklen Haare blond gefärbt. Ihre Frisur ist so geschnitten, dass ihr kaputtes Auge und die rechte Gesichtshälfte teils verdeckt sind. Sie schminkt sich stark mit Glitzer und Farben. Und auch ihre Outfits werden markanter. Alles ist ein Teil einer großen Inszenierung. Aus dem Versuch, das Auge zu verstecken, wird ein ikonisches Bild. Den leeren Bereich, der nach dem verlorenen Auge blieb, versteckte sie vor jedem. Als wir uns besser kannten, erlaubte sie mir, es anzusehen. Wir reinigten es und bedeckten es dann. Ich begann, auf das Polyesterstück, mit dem wir es abdeckten, ein Auge zu zeichnen. Und wenn dann noch eine Haarsträhne darüber fiel, sah es aus der Entfernung wie ein echtes Auge aus. So fühlte sie sich auf der Bühne besser, erinnert sich Yatkin. 1986 erscheint ihr Album Agilarin Gardine, übersetzt Frau der Schmerzen. Und das macht sie endgültig zum nationalen Superstar. In ihren Liedern verarbeitet sie die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ihre Songtexte kreisen um Verrat, leidenschaftliche, zerstörerische Liebe, Demütigung, Schmerz, Verlassenwerden, Trotz und innerer Stärke. Einer der bekanntesten Lieder, Sen Afetzen Ben Afetmem, Wenn du vergibst, vergebe ich nicht. Bergen singt nicht nur über Leid, sie verkörpert es. Auf die enormen Verkaufszahlen folgen Auszeichnungen, Anerkennung in der Branche und unter den Fans. Bergen ist ganz oben angekommen. Doch der nächste Schicksalsschlag lässt nicht lange auf sich warten. Es ist das Jahr 1987. 5 Jahre sind seit dem Säureattentat vergangen. Bergen hat mal wieder ein Konzert. Ihre Fans warten schon auf sie. Auf dem Weg zur Bühne wird sie plötzlich attackiert. Mit einem Messer. Ein fremder Mann sticht einfach zu. Er verletzt sie. Nicht schwer, nicht lebensgefährlich. Doch es ist ein weiterer Angriff auf die Frau der Schmerzen. Und es soll nicht der letzte bleiben.
Boah, also Bergen hat es echt unfassbar schwer. Ich glaube, das kann man einfach mal so festhalten. Wo wurde sie denn getroffen?
Also es gibt Berichte über diese Attacke, aber nicht über ihre konkreten Verletzungen. Es ist aber vor einigen Jahren mal ein Film über sie entstanden, an dem auch unter anderem ihre Familie beteiligt war. Und dort wird es so dargestellt, als wenn der Angreifer sie mit einem Messer in den Oberschenkel getroffen hat. Sie wurde dann auch ambulant behandelt und ist dann tatsächlich noch aufgetreten. Das muss man sich mal vorstellen.
Also Moment mal, sie ist direkt nach der Messerattacke aufgetreten?
Ja, so soll es wohl gewesen sein, ja.
Okay, sie ist wirklich nicht klein zu kriegen. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr starke Frau, dass sie da wirklich direkt nach dieser Messerattacke sich wieder auf die Bühne stellt.
Ja, sie hat mal über diesen Angriff gesagt, ich zitiere sie jetzt mal, mein Leben ist wie ein Roman, aber ein trauriger Roman. Wieder wurde eine neue Seite aufgeschlagen, doch mit meinem Willen und meiner Anstrengung habe ich mich wieder aufgerafft. Also du hast ja selber gerade schon gesagt, bezeichnend, und das finde ich halt auch. Also dieser Willen und diese Kraft und aber auch dieser Mut, ja, das ist schon echt erstaunlich.
Also man vermutet ja jetzt irgendwie direkt und auch automatisch, dass ihr Mann was mit dem zweiten Anschlag zu tun haben könnte. Also dass er auch diesen Angriff in Auftrag gegeben hat. Wo war der denn zu der Zeit und was weiß man über den Täter der Messerattacke?
Also bei dem Täter soll es sich um einen lokalen Fotografen gehandelt haben. Und natürlich wurde zu Recht ja auch, wie du gerade gesagt hast, immer wieder spekuliert, ob es da eine Verbindung zu ihrem Ehemann gibt. Konnte aber nie nachgewiesen werden. Also auch und auch zu seiner Entlassung, weil du ja gerade gefragt hast, wo war er zu der Zeit, gibt es unterschiedliche Berichte. Die meisten Medien nennen das Jahr 1988 als Haftentlassung. Der Angriff war 1987. Es könnte allerdings sein, also das ist nicht auszuschließen, dass er damals schon in einer Art offenem Vollzug war oder irgendwelche Haftlockerungen hatte, aber gesichert ist das nicht und offiziell wurde er erst 88 entlassen und man konnte ihm auch nie was nachweisen, dass er damit irgendwas zu tun hat. Aber man muss ja fairerweise auch sagen,
würde es mich jetzt nicht, ne?
Nee, es würde einen nicht wundern. Auf der anderen Seite, solche berühmten Menschen sind natürlich auch, mal abgesehen von dem gewalttätigen Partner in dem Fall.
Stehen natürlich mehr im Fokus.
Ja, klar. Genau. Ja.
Aber jetzt auch aus dem Knast heraus haben Menschen, die ja eine gute Verbindung in bestimmte Milieus haben, auch die Möglichkeit, solche Anschläge in Auftrag zu geben. Und ich kann mir irgendwie auch schwer vorstellen, dass er im Knast geläutert wurde. Das ist jetzt einfach nur so ein Gefühl.
Kannst du dir nicht vorstellen?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Ich würde sagen, ohne zu viel zu spoilern, da liegst du nicht ganz falsch. Werd da auch natürlich später nochmal drauf eingehen. Er hat ja, das hatte ich ja vorhin schon auch gesagt, viele Jahre später über seine Taten gesprochen. Und das wird dich, glaube ich, wirklich sehr schockieren, was er da sagt. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt einmal chronologisch noch in den 80ern. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Bergen trotz allem weiterhin Kontakt zu ihrem Ehemann hat. Zu ihrem, Betonung, gewalttätigen Ehemann.
Die Hörer können im Gegensatz zu dir ja nicht sehen, dass ich die Augen gerade sehr weit aufgerissen habe, weil es einfach, okay, also ich würde sagen, du erzählst mal die Geschichte, aber das kann ich jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass sie weiterhin Kontakt.
Ja, die waren ja sogar noch verheiratet zu dem Zeitpunkt, ne? Also sie hat sich nach der Attacke nicht scheiden lassen.
Sie hat sich nach dem Säureanschlag hat sie sich nicht von ihm scheiden lassen?
Nee.
Warum? Also, was muss da in ihr vorgegangen sein?
Ja, du, schwer zu sagen im Nachhinein. Er behauptet, dass er sich scheiden lassen wollte, aber sie nicht.
Klar.
Mhm, genau.
Gute
also,
Story.
So habe ich auch reagiert und glauben tue ich ihm das auch nicht. Ihre Schwester hat mal gesagt, dass sie wohl nicht so richtig wusste, wie sie von ihm loskommen soll. So, vielleicht ist das eine Erklärung. Du, vielleicht hatte sie auch irgendwie eine komische Form von Mitleid, als er im Gefängnis saß. Wirklich, I don't know. Aber sowas ist ja auch meistens, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehbar.
Ja. Ja, stimmt. Kannst du uns sagen, wie intensiv der Kontakt war, als er im Gefängnis saß?
Ja, also sicher ist, dass definitiv noch Kontakt bestand. Das haben auch Freunde berichtet, dass sie ihm Briefe geschrieben haben soll, als er im Knast war. Und dass sie ihn wohl auch mit Geld versorgt hat. Also sie hat ihn wohl auch finanziell unterstützt. Ich zitiere mal einen Freund und einen Kollegen von ihr, der mal in einem Interview darüber gesprochen hat. Der sagte, eines Tages, als ihre Mutter in einem anderen Raum war, zog Bergen einen Brief aus ihrer Tasche und zeigte ihn mir. Er kam von ihrem Mann im Gefängnis. Ich war schockiert. Ich fragte, triffst du dich immer noch mit ihm? Sie sagte, sie würden sich Briefe schreiben und sie schicke ihm auch Geld. Im Brief fragte er erst nach ihrem Befinden und bat dann um Geld. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie flehte mich an, es ihrer Mutter nicht zu erzählen. Aber mein Gewissen ließ es nicht zu. Ich sagte es. Sabahat, Tante, antwortete nur. Ich weiß, aber was soll ich tun? Was kann ich tun? Später erfuhren es ohnehin alle.
Ich versuche mir gerade das vorzustellen. Deine Mutter ist im Nebenraum. Du weißt, dass sie diesen Mann hasst. Und trotzdem ziehst du heimlich einen Brief irgendwie aus deiner Tasche von genau diesem Mann. Also jenem Mann, der dich so entstellt hat.
Ja. Ich kann nur noch mal sagen, ich glaube, wenn man selber noch nie in so einer Situation war, ist das super schwer nachzuvollziehen. Also rational sagt doch jeder, wie kann sie nur?
Also die arme Mama auch. Alleine dieser Satz, ich weiß, aber was soll ich tun? Was kann ich tun? Also so voller Hilflosigkeit.
Ja, und wahrscheinlich auch Angst, ne? Angst vor dem, was kommt, wenn er doch wieder zurück in ihr Leben kehrt.
Ja. Das mag man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Was heißt denn, später erfuhren sie es ohnehin?
Du meinst das Zitat am Ende
ja,
gerade, ne?
Ja.
Das erzähle ich dir jetzt. An der Stelle kommt jetzt eine Triggerwarnung. Die folgende Darstellung handelt von Gewalt gegen Frauen. Diese Inhalte können belastend sein. Bitte hört nur weiter, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Das betont Bergen immer wieder. Und so lebt sie auch. Trotz aller Rückschläge, Schmerzen und Leiden macht sie weiter. Sie nimmt Alben auf, veröffentlicht Songs und spielt Konzerte. Allein ihr Album »Frau der Schmerzen« hat sich laut Branchenangaben mehr als 500.000 Mal verkauft. Teilweise wird von über 1 Million gesprochen. Ein Mega-Erfolg. Und so geht es für sie weiter. Die Menschen lieben Bergen. Doch mit der Liebe in ihrem Privatleben ist das so eine Sache. Es scheint, als würde sie von Hallis nicht loskommen. Vom Briefkontakt ist die Rede. Aber nicht nur das, sie soll ihn auch im Gefängnis besuchen. Und als er aus der Haft entlassen wird, ist sogar von einem Liebescomeback die Rede. Sie wollte ihn nicht mehr, aber sie wusste nicht, wie sie von ihm wegkommen sollte, sagt ihre Schwester später in einem Interview. Immer wieder wird in der Presse von einer Annäherung nach seiner Haft gesprochen. Davon, dass Bergen ihm womöglich verziehen hat. Doch selbst wenn es wirklich so war, lange hat es nicht gehalten. Im Frühjahr 1989 lässt Bergen sich von Hallis scheiden. Endlich. Angeblich soll es erneut zu Spannungen gekommen sein, zu Konflikten und Drohungen. Aber wie die Male zuvor macht Bergen weiter. Sie konzentriert sich auf ihre Karriere, nimmt Songs auf, veröffentlicht ein weiteres Album, geht auf Tour. Niemand kann sie aufhalten. So zumindest macht es den Anschein. Doch es soll anders kommen. Es ist Mitte August 1989. Bergen und ihre Mutter sind wie so oft gemeinsam unterwegs. Eigentlich weicht diese ihr kaum noch von der Seite. Sie ist ihre Beschützerin, ihre starke Schulter, ihre Konstante. Bergen hat einen Auftritt, danach steht die Weiterreise an. Mutter und Tochter sitzen im Auto, fahren im Süden der Türkei auf einer Fernstraße. Doch sie sind nicht allein. Plötzlich ist da ein anderes Fahrzeug. Es taucht auf, kommt näher und stellt sich ihnen in den Weg. Auf einmal steht Hallis vor den Frauen. Es ist spät, der Himmel dunkel. Bergen erkennt ihn sofort. Er ist wütend, außer sich. Es kommt zu einem Wortgefecht. Dann zückt er eine Waffe. Er hebt den Arm und schießt. Mehrmals feuert er ab, zielgerichtet, auf Bergen und auf ihre Mutter. Die Frauen brechen zusammen. Dann folgt die endgültige Stille. Bergen ist tot. Die Frau der Schmerzen, die Königin des Arabesk, wurde umgebracht. Von ihrem Ex-Ehemann Hallis Serbest. Mama Sabahat wird schwer verletzt und intensivmedizinisch betreut. Tagelang verheimlichen ihre Kinder ihr den Tod ihrer Schwester. Als sie aus dem Krankenhaus kommt, schreit Sabahat, als würde die Welt untergehen. Später sagt Bergens Schwester: Ich höre diese Schreie noch heute in meinen Ohren. Die wahre Frau der Schmerzen war meine Mutter. Und Hallis Serbest? Er flüchtet nach der Tat aus der Türkei nach Deutschland.
Janina, das ist einfach schrecklich. Und ich muss auch sagen, dass mir bei dieser Folge wirklich am laufenden Band die Worte fehlen. An der Stelle großes Sorry an die Hörer, dass sie mich hier auch so viel rumstottern hören heute. Aber ja, das ist einfach grausam und ich habe dafür auch keine Worte. Also klär uns mal auf. Du hast jetzt gesagt, dass er nach der Tat geflüchtet ist.
Ja,
also er ist einfach so abgehauen oder also.
Ja, also vielleicht, wir sprechen ja gleich noch darüber, wie es mit Hallis, also dem Täter, weitergegangen ist. Und das ist auch echt unvorstellbar. So viel kann ich jetzt schon sagen. Aber an der Stelle, weil du es auch gerade angesprochen hast und meintest, dass du irgendwie am laufenden Band irgendwie nicht weißt, was du sagen sollst. Ich muss auch sagen, dass mir bisher noch keine unserer Folgen so nahe gegangen ist wie die. Also ich habe wirklich richtig oft und auch jetzt, man kann es ja nicht sehen, aber auch jetzt wieder, ich habe richtig Tränen in den Augen gekriegt, auch vor Wut teilweise, weil ich so eine, also ich habe so eine Hochachtung auf der einen Seite vor dieser Frau, wie mutig sie war und sich immer wieder aufgerappelt hat und ja immer eigentlich auch in einer Todesangst gelebt hat und trotzdem gesagt hat, ich lass mich nicht unterkriegen, mit all den Narben, mit all den Verletzungen, für sich gekämpft hat, für sich eingestanden ist und ihm zum Trotz, dieser ganzen Gewalt zum Trotz sich dahingestellt hat, eine unfassbare Karriere gemacht hat und er am Ende sie dafür bestraft und sie mit dem Leben dafür bezahlt, dass, also ich, wie gesagt, mir ging es ähnlich wie du.
Also ich kann es sehr gut verstehen, dass dir das nahegegangen ist. Ich kann es gerade auch nicht so richtig begreifen. Ich meine, wir reden hier über eine Frau, die so vieles durchgemacht hat, so vieles erleiden musste, sich aber immer wieder aufgerappelt hat, gekämpft hat und jetzt so kaltblütig ermordet wurde. Das ist so unnötig, wirklich. Einfach unnötig.
Ja. Ja, und ihre Mutter hat sich von dem Verlust auch eigentlich nie wieder richtig erholt, ne? Also, die hat wohl sehr isoliert gelebt. Bei sich zu Hause hatte überall, so haben es die Geschwister mal erzählt, Bilder von Bergen in der Wohnung und hat eigentlich kaum noch das Haus verlassen. Und sie hat auch um Bergens Grab einen riesengroßen Eisenkäfig bauen lassen.
Also damit ihrer Tochter wenigstens im Tod nichts mehr passieren kann, oder wie kann man das?
Einige sagen, dass Hallis wohl gedroht haben soll, dass er sie auch nicht im Tod in Ruhe lassen werde. Wenn dem so ist, dann ist das natürlich mit Sicherheit eine Erklärung. Ich glaube, sie wollte sie einfach beschützen. Sie hat sie ja die ganze Zeit versucht zu beschützen. Und ich glaube, sie wollte wenigstens, dass sie dann ihre Ruhe hat. Ja.
Lass uns mal über ihren Mörder sprechen. Wurde er gefasst? Was ist mit ihm passiert? Ich hoffe wirklich, dass er ganz, ganz lange für seine Taten büßen musste.
Ich will dir deine Hoffnung nicht kaputt machen, aber kommen wir zu dem, was passiert ist nach der Tat. Hallis schildert das wie folgt. Nach den tödlichen Schüssen steigt Hallis eigenen Angaben zufolge in ein Auto und fährt nach Adana. Er schafft es, die Türkei zu verlassen und flüchtet nach Syrien. Von Syrien aus macht er sich auf den Weg nach Beirut. Doch dort gerät seine Flucht ins Stocken. Also kehrt er in die Türkei zurück. Nur auch dort kann er nicht bleiben. Er wird mit einem Haftbefehl gesucht. Also beschließt er erneut ins Ausland abzutauchen und landet in Deutschland. Ein halbes Jahr ungefähr schafft er es laut seiner Darstellung unbemerkt, hier zu leben. Dann wird er geschnappt. Er wird inhaftiert. Rund 11 Monate sitzt er in Deutschland hinter Gittern. Dann wird er an die Türkei überstellt. Wir sind jetzt im Jahr 1991. 2 Jahre sind seit dem Tod von Bergen vergangen. In der Türkei wird Hallis Serbest verurteilt. Sein Strafmaß sorgt für Entsetzen. Denn nur wenige Monate nach der Verurteilung ist er wieder ein freier Mann.
Hast du gerade wenige Monate gesagt?
Mhm, habe ich.
Über wie viele Monate sprechen wir?
7. 7 Monate.
7 Monate für mehrere Schüsse, eine Frau ist tot, die andere schwer verletzt. Wie kann man nur 7 Monate Haft dafür bekommen? Wie ist das möglich?
Ich habe das auch nicht glauben können, als ich das gelesen habe, aber es war so. Das ist in allen Berichten übereinstimmend so. Auch er, es ist, also ich, wie gesagt, ich war auch sprachlos, du merkst ja auch jetzt, ist nicht so ganz einfach. Aber es war so, 7 Monate und du hast jetzt nach einer Erklärung gefragt. Vor allen Dingen, wenn man sich ja auch mal überlegt, dass er nach dem Säureattentat länger in Haft saß als jetzt, ne? Also vielleicht noch mal kurz ganz deutlich zur Erklärung. 11 Monate saß er in Deutschland in Haft. Das wurde mit angerechnet. Und dann war noch mal 7 Monate in der Türkei im Gefängnis gewesen sein. Also roundabout saß er dann am Ende ungefähr 18 Monate für diese Tat in Haft. Und es gab wohl damals, so wird es zumindest in Medienberichten immer gesagt, strafmildernde rechtliche Bestimmungen.
Und was könnten diese strafmildernden rechtlichen Bestimmungen sein, dass man nur 7 Monate ins Gefängnis muss, wenn man einen Menschen erschießt?
Ja, also ich habe das mal recherchiert, weil ich das natürlich auch versucht habe zu verstehen, wie so ein Urteil überhaupt zustande kommen kann. Und bin dann auf etwas gestoßen, was ganz spannend ist. Und zwar gab es in der Türkei damals einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, der besagt hat, dass, also wenn das Gericht der Meinung war, der Täter sei durch das Verhalten des Opfers provoziert worden, ja, konnte die Strafe massiv reduziert werden. Und in solchen Fällen wurde dann aus einer lebenslangen Haft oder sehr hohen Freiheitsstrafe eine deutlich geringere Strafe am Ende.
Was heißt denn in dem Fall provoziert eigentlich?
Ja, also Provokation muss jetzt nicht bedeuten körperlicher Angriff, sondern das konnte auch bedeuten eine Trennung, eine angebliche Untreue, eine Verletzung der Ehre oder irgendwie eine Form von öffentlicher Bloßstellung. Und in den 80ern und in den 90ern hinein wurde das wohl, so wie ich es verstanden habe, gerade auch bei Eifersucht- oder Ehrenmorden häufig angewandt.
Also kann man runtergebrochen sagen, eine Frau verlässt ihren Mann und das kann dann als strafmildernde Provokation gelten, oder was?
Ja, also wenn das Gericht davon ausging, dass die Ehre, ne, in Anführungsstrichen jetzt, des Mannes verletzt wurde, dann war das wohl durchaus möglich.
Es ist ja unfassbar. Das bedeutet, sorry, also ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal hier wieder ein bisschen regulieren, aber es bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die verletzte Ehre eines Mannes juristisch mehr Gewicht bekommen konnte als das Leben einer Frau. Verstehe ich das richtig?
Ja, also so wie du haben es damals viele empfunden. Es gibt auch Analysen, die sagen, dass im Fall Halis Serbes diese Milderung möglicherweise berücksichtigt wurde. Aber ich glaube, das ist mir ganz wichtig, an dieser Stelle einmal zu sagen, zu 100% kann ich das nicht sagen. Also im Fall Bergen existieren keine veröffentlichten, vollständig dokumentierten Urteilsbegründungen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Erklärung, ja, wenn auch eine, die mich persönlich und wahrscheinlich auch dich und die meisten Hörerinnen und Hörer nicht zufriedenstellt.
Nee, es stellt mich ganz und gar nicht zufrieden und es macht mich echt ziemlich wütend. Hat er denn wenigstens, also nicht, als würde das irgendwas an dem Ausgang dieser tragischen Geschichte ändern, aber hat er wenigstens mal Reue gezeigt irgendwann?
Nein. Nein, nicht wirklich. Nein. Also er hat knapp 30 Jahre später mal ein Interview gegeben und da sagte er, und ich zitiere ihn jetzt, mein eigentliches Ziel war ihre Mutter. Ihre Mutter sollte sterben. Sie ist nicht gestorben. Die andere ist gestorben. Aber wenn beide gestorben wären, wäre es gut gewesen. Und auf die Nachfrage der Journalistin, die ihn fragt, ob er es bereut, sagt er wirklich, ich bereue es nicht. Manchmal bin ich traurig. Aber du sollst einen Mann nicht provozieren.
Was für ein Sorry. Sorry, dass ich jetzt einfach mal sagen muss. Was für ein riesengroßes Arschloch. Unglaublich. Was für eine heftige Geschichte.
Ja, aber ich will die Folge irgendwie nicht so wütend und traurig beenden. Deswegen würde ich gerne noch einmal zum Schluss was zu Bergen sagen. So traurig und furchtbar und schrecklich ihr Schicksal auch ist, für Bergen ist viele halt heute auch noch eine Symbolfigur, ne? Nicht nur als Sängerin. Sie steht ja für mehrere Ebenen gleichzeitig, also für Popkultur, für Gewaltgeschichte, für Justizkritik, für Frauenrechte. Und ich finde, für mich steht sie auch irgendwie auch für Selbstbestimmung, also für die Selbstbestimmung der Frau und für Mut, einfach für einen enormen Mut. Also man nahm ihr die Augen, das Augenlicht, man nahm ihr das Leben, aber am Ende konnte er ihr eines nicht nehmen, und zwar ihre Stimme. Und die tönt ja heute durch ihre Geschichte irgendwie noch weiter.
Ja, genau deshalb sprechen wir auch heute noch über sie, weil diese Geschichte einfach mehr ist als nur ein Kriminalfall.
Absolut.
Und sie einfach eine wahnsinnig beeindruckende, starke Frau, einfach eine richtige Kämpferin war.
Ja, vor der man nur seinen Hut ziehen kann. Ich würde sagen, wir packen ein Foto von Bergen auf unseren Instagram-Account, @SokoSchlager, alles in einem Wort.
Alles in einem Wort.
Damit einfach jeder auch mal sieht, wie diese Ikone ausgesehen hat und auch, weil ihr ganzer Look wurde ja auch so krass zu ihrem Markenzeichen. Ne? Also die Geschichte, der Look, ihre Stimme, alles zusammen hat sie am Ende zu einer Ikone gemacht. Und das ist bestimmt ganz schön, das mal zu sehen. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne auch ein Like da, oder?
Ja, da freuen wir uns immer rüber. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit euch. Und bis dann.
Bis dahin, bleibt gesund. Soko Schlager ist eine Produktion von schlager.de. Redaktion Janina Kirsch und Bettina Steinke. Produktion Niklas Schäuble und Vincenzo Broszio.